It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. Some of y'all might have heard I made the cross-country move from LA to New York last year, and Wayfair has definitely helped me create the feeling of home wherever I am. I love a cozy couch and a comfy living room that feels like our little sanctuary for our family. And I love vases, I love candles, I love anything that kind of makes you feel at home and peaceful. Anyway, something about me is I love options when it comes to making my home more me. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. Everyone loves a good deal. I mean, who does not want free and fast and easy delivery? Come on. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
ThyssenKrupp, das ist der größte deutsche Stahlhersteller und eines der wichtigsten Unternehmen bei uns hier im Ruhrgebiet. Derzeit läuft's da allerdings nicht wirklich rund.
7 Manager weg. ThyssenKrupp Stahl in der Führungskrise.
In Summe sind die Pläne des Vorstandes für uns eine Riesenprovokation, ein Generalangriff auf den größten deutschen Stahlproduzenten.
Deutschlands größte Stahlfirma ThyssenKrupp will in den nächsten 6 Jahren 11.000 Stellen abbauen.
Im Interview mit unserer Redaktion betonte Scholz, es komme, Zitat, jetzt darauf an, die Stahlherstellung in Deutschland langfristig zu sichern.
Wenn bei ThyssenKrupp tausende Arbeitsplätze verloren gehen, dann hat das Folgen für das Ruhrgebiet und auch für die ganze deutsche Industrie. Die Probleme bei dem Konzern werfen nämlich auch nochmal größere Fragen auf. Zum Beispiel, kann es der deutschen Industrie überhaupt gelingen, grün zu werden? Über all diese Fragen von ThyssenKrupp bis zur deutschen Industrie wollen wir in diesem Podcast sprechen.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 1.
Ich freue mich total, dass einer bei mir sitzt, der sich bei ThyssenKrupp richtig gut auskennt. Einer, der anerkanntermaßen sich so gut auskennt wie kaum ein anderer. Das ist nämlich WAZ-Wirtschaftsredakteur Ulf Meinke. Hallo Ulf.
Danke für die Blumen und hallo Olli.
Schön, dass du da bist. Mein Name ist Oliver Hollenstein. Ich bin Wirtschaftsjournalist und arbeite ebenfalls hier bei der WAZ. Und mein Ziel und meine Aufgabe ist es heute, dich, Ulf, nicht wieder gehen zu lassen, bis ich und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer verstanden haben, wie das eigentlich möglich war, dass sich ThyssenKrupp in ein solches Schlamassel manövriert hat.
Dann brauchen wir ein bisschen Zeit.
In der ersten Folge sprechen wir einfach mal über die aktuelle Lage, weil man muss feststellen, eigentlich beschäftigt uns ThyssenKrupp fast jeden Tag hier. Ne? Also Ulf macht eigentlich jeden Tag einen Text, schreibt einen Text über ThyssenKrupp und es ist jede Menge los. Das wollen wir mal aufgliedern und dann wollen wir uns Folge für Folge tiefer einarbeiten in das Machtgeflecht rund um diesen Konzern. Wer spielt da eigentlich alles eine Rolle und was für Probleme gibt es? Man merkt da schon, es ist nicht einfach bei ThyssenKrupp. Einfach gefragt, was ist denn da eigentlich los gerade bei ThyssenKrupp?
Es ist schon lange schwierig und es wird auch schwierig bleiben, weil einfach sehr viel zusammenkommt. Der Konzern hat nicht ein Problem, sondern mehrere. Und vielleicht fangen wir mit einem der größten Probleme an, nämlich dem Stahlgeschäft. Die Anlagen sind alt, zumindest viele davon sind nicht auf den neuesten Stand gebracht worden über die Jahre hinweg. Man produziert nicht mehr den Stahl, wie man ihn in 20 Jahren auch noch verkaufen kann. Und das Unternehmen ist notorisch knapp bei Kasse.
Früher war das Ruhrgebiet ja quasi der perfekte Standort für Stahl. Also hier, das ist ja genauso wie der Bergbau, der ja im Ruhrgebiet stark ist, war auch Stahl total heimisch hier. Das ist heute nicht mehr so, oder?
Ja, die Anlagen stehen ja nicht zufällig hier, sondern die stehen hier, weil hier mal der Rohstoff war. Die Bergwerke, die Kohle direkt vor Ort, aber die Zechen sind dicht. Also heute ist es anders. Das Unternehmen muss sich deshalb verändern. Stahlproduktion findet lukrativer außerhalb Deutschlands statt und perspektivisch wird es auch schwierig, weil man demnächst viel mehr Energie auch noch zukaufen muss. Und die Energiekosten in Deutschland sind einfach viel höher als anderswo.
Ja, die deutsche Stahlindustrie hat eigentlich einen Plan, also nicht nur ThyssenKrupp, sondern alle deutschen Stahlhersteller. Der günstige Stahl, von dem wir gesprochen haben, der kommt aus China überwiegend und der wird dort mit schmutziger Kohle erzeugt. Also ist quasi schwarzer Stahl, wie die Experten sagen. Klimaneutrale Produkte kann es damit natürlich nicht so richtig geben und deswegen ist die Idee der deutschen Stahlindustrie, wir produzieren hier in Deutschland umweltfreundlichen, sogenannten grünen Stahl, mit dem dann auch die Produktion von beispielsweise Autos grüner wird und damit schaffen wir uns quasi unseren eigenen neuen Markt und können vielleicht auch unseren Stahl etwas teurer verkaufen, aber dafür ist er wenigstens grün. Funktioniert das?
Ja, die Idee ist gut, nur die Umsetzung ist kompliziert und viel komplizierter, als man das zu Beginn vielleicht erwartet hätte. Wasserstoff ist nicht in dem Maße da, die Anlagen existieren noch gar nicht, müssen erstmal noch aufgebaut werden und niemand weiß, wann und wie ThyssenKrupp das hinbekommt. Ja, kurz gesagt, das bisherige Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, das ist klar. Und niemand ist sicher, ob das Geld noch reicht, um dann ein neues Geschäftsmodell wieder profitabel aufzubauen.
Diese ganze Analyse, die du uns jetzt hier vorstellst, die ist ja eigentlich nicht so ganz neu. Die ist eigentlich schon länger bekannt, dass es günstigen Stahl aus China gibt, ist auch schon ein paar Jahre so und dass sich was verändern muss. Trotzdem gelingt es irgendwie seit ziemlich vielen Jahren nicht, ThyssenKrupp neu aufzustellen. Warum ist das so?
Ja, mein Eindruck ist, es ist auch ein ThyssenKrupp-Problem. Also wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmen, da rumpelt es einfach nicht so wie hier im Ruhrgebiet. Und das
großes
hat dann,
Drama.
Hier ist immer großes Drama. ThyssenKrupp ist immer groß und das Drama um ThyssenKrupp auch. Und das hat vielleicht auch was mit den Menschen zu tun oder ganz sicher auch mit den Menschen zu tun. Denn da gibt es schon so ein bisschen sowas wie Clash of Cultures, wenn man das so sagen darf. Auf der einen Seite die Arbeiter an den Hochöfen und in den Kokereien in Duisburg, die einen körperlich echt harten Job machen, vielleicht einen der härtesten, die es überhaupt noch in Deutschland
gibt. Man kennt diese ikonischen Bilder ja auch, ne, von diesen Stahlarbeitern an den Stahlöfen mit dem Feuer.
Genau, und dann gibt es auch die ikonischen Bilder von den Stahlarbeitern, die rausgehen und ich weiß auch, wie laut die sein können, wenn die sich aufregen. Und das passt so gar nicht zu den Eigentümern, nämlich eine Stiftung mit einer modernen Villa über dem Baldener See in Essen. Ist zugegeben vielleicht ein bisschen klischeehaft, wenn ich das jetzt hier darstelle, aber es ist so, da ist Clash of Cultures drin und auch noch die Politik, die mischt mit ganz kräftig, der Ministerpräsident, der Wirtschaftsminister, selbst der Kanzler und dann gibt es ja auch noch so einen mysteriösen Investor.
Und all diese Leute haben irgendwie so ganz eigene Interessen, wie das immer in der Wirtschaft so ist, ne?
Genau, es ist schon so ein bisschen griechische Tragödie, ne? Das tragische Prinzip lautet ja, alle haben auf ihre Art recht, aber am Ende liegen dummerweise alle tot auf der Bühne.
Wir hoffentlich nicht.
Genau, das ist Schauspiel. Bühne kennt man bei ThyssenKrupp, aber wir beschäftigen uns mit der Realität und wir sind auch keine Berufszyniker. Wir befassen uns wirklich aufrichtig mit der Frage, lässt sich dieses Drama noch verhindern? Gibt es eine Rettung für ThyssenKrupp?
Das wird sich aller Voraussicht nach noch 2025 entscheiden und genau das wollen wir hier in diesem Podcast ergründen. Beginnen wir mal damit, was da eigentlich gerade in diesem Moment los ist. Im Sommer 2024 ist die Situation da ja ziemlich eskaliert.
Genau, da kann ich mich auch wirklich noch gut dran erinnern, an den 29. August, das war ein Donnerstag und so etwas wie der Showdown-Tag bei ThyssenKrupp.
An dem Tag hat ja in Duisburg, wo die Stahlsparte ThyssenKrupp Steel von des Konzerns sitzt, der Aufsichtsrat getagt, richtig?
Richtig. Und am Ende ja, waren dann drei Vorstände weg. Drei Vorstände der Stahlsparte hatten keinen Job mehr. Unter anderem Stahlchef Bernhard Osburg, Personalvorstand Markus Grolms, also ganz wichtige Leute in dem Unternehmen. Und zu all dem haben auch noch vier Aufsichtsräte gesagt, wir schmeißen hin aus Protest. Unter anderem der ehemalige SPD-Vorsitzende, ehemaliger Vizekanzler Sigmar Gabriel als Aufsichtsratsvorsitzender der Stahlsparte, dann auch noch Detlef Wetzel, immerhin ehemaliger IG Metall-Chef, also echte Promis zumindest in der Politik-Wirtschaftssphäre.
Also fassen wir mal zusammen, da waren am Ende sieben Menschen weg, die eigentlich bis dahin entscheidend diese Geschicke der Stahlsparte von ThyssenKrupp in Duisburg verantwortet haben. Du warst, glaube ich, in dem Tag da in Duisburg, im ThyssenKrupp-Werk. Wie waren die Stimmungen dort?
Ja, ich bin ja oft am Tor 1 in Duisburg, also das ist quasi direkt am Zugang zum Werk. Im Schatten des Werks ist dann auch die Hauptverwaltung von ThyssenKrupp. Und an diesem späten Augusttag bot sich ein wirklich, ja, gelinde gesagt, ungewöhnliches Bild. Hunderte Stahlarbeiter sind vor die Hauptverwaltung gezogen und haben während der Aufsichtsratssitzung draußen gewartet. Den Zugang zur Firmenzentrale haben Demonstranten mit Dachlatten behindert, also das sah ganz wild aus. An den Fensterscheiben hingen Fotos des umstrittenen Konzernchefs Miguel Lopez mit dem Slogan Lopez, not my CEO. Also das hatte alles so eine Art Fahndungsfoto-Optik, wie man da mit Lopez umgegangen ist, immerhin dem Chef eines der größten deutschen Unternehmen. Und auf der Wiese vor dem Verwaltungsgebäude haben die Beschäftigten Kreuze aufgestellt, so als Symbolik für den befürchteten Arbeitsplatzabbau, also eine ganz wilde Szenerie.
Also und ein wilder Protest gegen das, was oben in der obersten Etage der Konzernzentrale stattgefunden hat. Da hat der Aufsichtsrat getagt und im Prinzip darüber entschieden, wie die Zukunft des Stahlgeschäfts genau aussehen soll.
Das lief dann unter dem Stichwort Businessplan. Also das Management sollte einen neuen Businessplan für die Stahlsparte vorlegen. In so einem Businessplan stehen dann Fragen wie, wie will der Konzern künftig wieder Geld verdienen? Und in diesem Zusammenhang hat Lopez enorm Druck aufgebaut. Also es sollte massive Einschnitte geben. Da gab es viele Spekulationen zu und gerade bei den Beschäftigten waren die Befürchtungen groß.
Jetzt waren diese Einschnitte ja schon ein bisschen länger bekannt. Also Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Chef und Vizekanzler und Wirtschaftsminister, der dort Aufsichtsratschef ist, der hat im Interview hier mit der WAZ mit dir im Winter 2023 schon angekündigt, dass es diese Einschnitte geben wird. Was hat er da genau gesagt?
Ja, der ist da sehr offensiv geworden. Man kennt Gabriel ja auch als offensiven Kommunikator und in so einer Rolle im Unternehmen. Das ist ja auch schon ungewöhnlich, wenn da ein ehemaliger Vizekanzler plötzlich Aufsichtsratschef von einem Stahlkonzern ist. Und Gabriel ist da stark rausgegangen, hat gesagt, wir können nicht so weitermachen wie bisher. ThyssenKrupp habe Kapazitäten, also zur Stahlerzeugung für 12 Millionen Tonnen im Jahr. Aber man verkaufe einfach weniger, so um die 9 so etwa. Tendenz möglicherweise sogar fallend, weil die Autoindustrie nicht nachfragt.
Er hat also angekündigt, dass der Konzern schrumpfen muss, kleiner werden muss.
Ganz genau. Und das ist natürlich dann eine harte Sache im Unternehmen. Und da muss man irgendwie einen Plan entwickeln und auch die Beteiligten zusammenbringen.
Und das wollte er eigentlich, war der große Plan, so hat das, glaube ich, damals angekündigt, das gemeinsam zu machen. Also gemeinsam heißt bei ThyssenKrupp immer die Arbeitgeberseite, also die Inhaber des Konzerns mit den Arbeitnehmern, den Gewerkschaften. Das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt.
Ne? Ja, mein Eindruck ist, weil ThyssenKrupp-Chef Lopez gegen die Umbaupläne des amtierenden Stahlvorstands einfach nicht weit genug. Also er hat massiv Druck aufgebaut im Sommer 2024 und hat regelrecht Stimmung gemacht gegen den amtierenden Stahlvorstand Osburg. Und ja, die Stimmung war entsprechend aufgeladen.
Also wir reden jetzt wieder von diesem Tag dieser Aufsichtsratssitzung, an dem du auch dabei warst. Warum ist die Sache an dem Tag so eskaliert?
Na, da hole ich vielleicht mal ein bisschen aus. Die meisten Menschen denken bei ThyssenKrupp ja wahrscheinlich zunächst mal an die Stahlwerke, an die Stahlsparte. Aber die Stahlsparte mit den 27.000 Beschäftigten ist eben nur ein Teil des Industrieriesen ThyssenKrupp. Der hat ja insgesamt 100.000 Beschäftigte. Und dazu gehören dann ganz unterschiedliche Geschäfte wie Werften, die dann U-Boote für die Bundeswehr herstellen, Anlagenbauer, Wasserstoff-, Elektrolysefirmen, Autozulieferer, Werkstoffhandel. Da könnte man jetzt noch lange weitermachen. Und ThyssenKrupp-Chef Lopez will diese kriselnde Stahlsparte abtrennen und unabhängig vom Restkonzern machen, also salopp gesagt aus dem Unternehmen raushaben.
Also die Stahlsparte wird quasi selbstständig, findet da vielleicht sogar einen Investor und der Rest vom Konzern wird dadurch irgendwie unabhängiger vom kriselnden Stahl und kann sich dann irgendwie selbst besser entwickeln. Was haben denn die Arbeitnehmer dazu gesagt, also die Gewerkschaften?
Ja, jetzt wird's so ein bisschen diffizil. Also erstmal signalisieren die Arbeitnehmer, dass sie grundsätzlich offen sind für eine Verselbstständigung, wenn die Bedingungen stimmen, finanzielle Ausstattung und so weiter. Aber bislang haben wir diese Verselbstständigung noch nicht. Lopez will sie aber auf eine Art, man könnte sagen, auch ziemlich rücksichtslos durchziehen. Zumindest hatte man den Eindruck, dass er da sehr, sehr entschlossen ist mit Konfrontation statt Kooperation. Und das hat natürlich viele Gewerkschafter verstört und die Zusammenarbeit extrem erschwert.
Dazu muss man vielleicht wissen, die Gewerkschaften, die IG Metall, dieses sehr traditionell sehr stark in der Stahlindustrie, es gibt da sogar ein Gesetz, die sogenannte Montan-Mitbestimmung, die räumt den Arbeitnehmern ziemlich viele Rechte ein, um im Unternehmen mitzuentscheiden. Deswegen kann man auch sagen, traditionell setzen Manager in der Stahlindustrie eigentlich eher auf Kooperation mit den Arbeitnehmern, mit den Gewerkschaften. In diesem Fall war das so gar nicht so. Da haben sich die Gewerkschaften ziemlich überrumpelt gefühlt. Ne?
Ja, zunächst hat er einen Investor an Bord geholt, ohne sich davor mit der IG Metall wirklich abzustimmen. Die haben aus ihrer Sicht plötzlich und unerwartet erfahren, dass er 20% der Stahlsparte an den tschechischen Investor Daniel Kretinsky verkaufen will. Und dann sind die Gewerkschaften in die Blockade gegangen. Lopez und der Aufsichtsratschef der Konzernmutter ThyssenKrupp, Siegfried Russwurm, haben die Entscheidung gegen den Willen der IG Metall durchgedrückt.
Das ist quasi die Stimmung, in der wir uns jetzt im Sommer 2024 befinden. Da ist vorher schon ein bisschen Porzellan zerdeppert worden, kann man mal sagen. Die sind nicht mal richtig gut aufeinander zu sprechen. Und jetzt sind wir an diesem Tag der Aufsichtsratssitzung, an dessen Ende, wie wir eben gehört haben, dann mehr oder weniger die ganze Stahlführungsmannschaft nicht mehr dabei war. Wo lag denn der Konflikt konkret an diesem neuen Businessplan, den du eben uns erklärt hast?
Na, so ein Businessplan erklärt ja, mit wie vielen Beschäftigten und Anlagen ein Konzern wie viel produzieren und absetzen kann. Also da steht grob gesagt drin, wie viele Hochöfen braucht man, wie viele Beschäftigte gibt es dafür und wie groß ist der Investitionsbedarf. Also wir haben ja schon gesagt, ThyssenKrupp Steel verliert derzeit viel Geld und muss investieren, um wieder profitabel zu werden.
Also bevor das Geld verdient wird, muss Geld investiert werden und gleichzeitig muss an anderer Stelle gespart werden.
Da ist der Punkt. Die Diskussion ging also vor allem darum, wie viel Geld der Mutterkonzern dem ausgegliederten Stahl mitgeben muss, damit er eine realistische Überlebenschance hat. ThyssenKrupp Steel als Tochter wünscht sich natürlich eine möglichst hohe Mitgift. ThyssenKrupp als Mutter will möglichst wenig geben. Ehrlicherweise muss man auch sagen, die Finanzpolster von ThyssenKrupp, der Mutter, sind inzwischen auch ziemlich übersichtlich.
In so einer Aufsichtsratssitzung können wir als Journalist natürlich nicht mit rein. Das ist klar, da sitzen die Aufsichtsräte drin, die sind geheim, vertraulich. Du kümmerst dich ja schon ein paar Jahre um ThyssenKrupp und hast da ganz gute Kontakte und weißt normalerweise recht gut, weiß ich aus Erfahrung, was in diesen Sitzungen so los ist. Wie ist das denn abgelaufen am 29. August da im Stahlaufsichtsrat?
Ja, es hat erkennbar eine Lagerbildung gegeben mit Lopez, dem Konzernchef auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Aufsichtsratsvorsitzenden Sigmar Gabriel, der dabei unterstützt wurde vom ehemaligen IG Metall-Chef Detlef Wetzel.
Also am Ende zwischen den Vertretern der Stahltochter, also ThyssenKrupp Steel, die, wie du eben auch schon erklärt hast, möglichst viel Geld für Investitionen will, und dem Chef des Mutterkonzerns, der möglichst wenig geben will, weil er das Geld ja eigentlich auch noch für die anderen Teile seines Konzerns braucht.
Exakt. Und Lopez selbst war übrigens nur per Video zugeschaltet. Der Investor Daniel Kretinsky war persönlich auch in Duisburg dabei. Er hat nach der Sitzung sogar noch ein Selfie gemacht mit einem Stahlarbeiter. Das war ganz witzig.
Erstaunlich locker, ne?
Ja, in der Tat. Der freundliche Kapitalist bei den Arbeitern. Ja, wie Kretinsky den Streit wahrgenommen hat, das wüsste man gerne, aber er äußert sich öffentlich praktisch gar nicht.
Andere haben und sich immer sehr gerne öffentlich geäußert, auch in diesem Fall. Sigmar Gabriel hat am Anschluss an diese Sitzung eine Pressekonferenz gegeben. Vielleicht hören wir da mal rein.
Die beispiellose Kampagne, die insbesondere der Vorstandsvorsitzende der TK AG in den letzten Wochen gegen den Vorstand der ThyssenKrupp Steel Europe AG öffentlich in Gang gesetzt und betrieben hat, beschädigt aus unserer Sicht nicht nur die Handlungsfähigkeit des Stahlvorstands, sondern ist vor dem Hintergrund der Vereinbarungen in der Aufsichtsratssitzung am 9. August zugleich ein schwerer Vertrauensbruch. Wir sehen keine Möglichkeit mehr, unsere Maßstäbe an Professionalität, einer offenen Diskussions- und Speak-up-Kultur und Respekt im gegenseitigen Miteinander noch in einem angemessenen Maße berücksichtigt zu sehen.
Ja, ich erinnere mich noch gut, wie Wetzel und Gabel nach der Sitzung rauskamen. Also Detlef Wetzel mit 71 Jahren, einer der großen alten Männer der IG Metall und wirklich äußerlich und rhetorisch nicht gerade der Klassenkämpfertyp, ist da mit erhobener Faust aus der Konzernzentrale gekommen. Und dann haben Gabriel und Wetzel, ja, man kann sagen, in der Menge gebadet. Die sind nochmal auf einem Podium gestiegen und haben da ihre Abschiedsreden gehalten. Fahnen wurden geschwenkt, Bengalos abgefackelt. Also das sah, wie gesagt, schon wild aus.
Ja, was ich da nicht dran verstehe, im Prinzip wurden sie gefeiert dafür, dass sie aufgegeben haben. Ne? Also weil eigentlich den Kampf für die Arbeitnehmer in dem Moment haben sie aufgegeben, weil sie haben ja gesagt, wir ziehen uns zurück, wir protestieren, wir gehen nicht nochmal wieder in die Diskussion mit Lopez und den Managern aus Essen.
Richtig, es ist eine Niederlage gewesen für die Arbeitnehmerseite, das haben die auch so ausgesprochen, aber die sind halt dann mit einem maximalen Lärm abgetreten, hochemotional und das ist auch deutlich geworden, als ich nochmal im Nachgang mit Detlef Wetzel gesprochen habe.
Das war ein paar Tage später, glaube ich, hast du davon erzählt, was hat er da gesagt?
Also da hat er wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, darf natürlich nicht aus aufsichtsratsinterner berichten, aber ja, wir sagen ja mal, das Wording, das war schon ziemlich klar, also zuletzt war es nur noch furchtbar, hat er beispielsweise gesagt, im Laufe seiner Arbeit für die IG Metall, also in 50 Jahren, habe er viel gesehen, aber sowas wie bei ThyssenKrupp in den vergangenen Monaten habe er noch nie erlebt. Also das Management um Lopez sei, wie er sagt, komplett kompromissunwillig gewesen und Zitat, wie Herr Lopez agiert, das ist wirklich unterste Schublade. Zitat Detlef Wetzel.
Ja, wir sehen, das ist das große Drama, das wir eben schon versprochen haben. Also Emotionen sind hier nicht zu wenig drin und wir als Journalisten freuen uns natürlich immer sehr, weil das auch gute Schlagzeilen produziert, was da so gesagt wird. Der Eklat der Aufsichtsratssitzung ist jetzt einige Monate her. Inzwischen gibt es einen neuen Stahlvorstand. Der Mann heißt Dennis Grimm. Das ist jetzt der oberste Boss in Duisburg. Und er hat, wir haben da schon Öltöne ganz am Anfang gehört, seinen Plan veröffentlicht. 11.000 Arbeitsplätze sollen bei ThyssenKrupp mittelfristig wegfallen. Das ist ja etwa jeder Dritte. Damit soll ordentlich Geld gesperrt werden und auch der Finanzbedarf, über den wir gerade schon so lange gesprochen haben, für die Ausgliederung gesenkt werden. Du hast Grimm jetzt inzwischen auch schon ein paar Mal getroffen. Er hat das erste Interview überhaupt auch dir gegeben. Was ist denn das für ein Typ?
Naja, er ist auf jeden Fall kein Lautsprechertyp. Also man könnte schon sagen, das Gegenteil davon. Wenn Herr Grimm den Raum betritt, dann entsteht nicht der Eindruck, dass hier ein Alpha-Manager steht. Leute, die ihn schon in den vergangenen Jahren erlebt haben, sagen, das sei ja netter, feiner Kerl. Aber Grimm muss natürlich jetzt auch sehr schnell Autorität aufbauen, ein Standing. Und sein Problem ist, sein geschasster Vorgänger Bernhard Osburg wurde in der Belegschaft als derjenige wahrgenommen, der sich vehement gegen Lopez-Sparwünsche aus der Konzernzentrale gewehrt hat.
Das fanden die Arbeitnehmer ziemlich gut, vermutlich.
Genau, es war natürlich eine Gratwanderung für Osburg, aber man hatte ihn schon als einen aus Duisburg wahrgenommen. Also Osburg ist ein Duisburger und so ein bisschen einer von uns, der vielleicht das Schlimmste abwehrt. Und Grimm muss nun beweisen, dass er nicht nur der Umsetzer von Lopez ist, sondern jemand, der die Interessen der Stahlsparte genauso berücksichtigt.
Ich fand es interessant, als ich das Interview von dir und unserem Kollegen Stefan Schulte mit dem Stahlchef Grimm in der WAZ gelesen habe, war mein erster Eindruck, und da habt ihr beide geschmunzelt, das werde ich nicht vergessen, als ich das gesagt habe, eure Fragen waren ein bisschen besser als die Antworten von Herrn Grimm. Die waren nämlich irgendwie weitgehend schwammig, etwas ausweichend, ziemlich unklar. Hast du trotzdem den Eindruck, der Mann weiß, was er tut?
Ja, er wird natürlich jetzt auch schon sehr ins kalte Wasser geworfen. So ein Stahlstandort, das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Da braucht man viel Fachwissen. Grimm ist jemand, der in der Stahlbranche schon lange gearbeitet hat. Er hat seine Karriere bei ThyssenKrupp Steel begonnen, war zwischendurch auch mal in Brasilien für das Unternehmen, hat wirklich auch Erfahrung als Stahlmanager. Aber jetzt ist er natürlich wirklich echt unter Zeit- und Handlungsdruck. Mhm.
Schauen wir mal auf den Plan, bei dem er, wie wir gehört haben, schon tausende Arbeitsplätze abbauen und Teile des Werks in Duisburg und weitere Anlagen in anderen Städten übrigens auch stilllegen will. Die Stahlwerke in Duisburg, da musst du uns, glaube ich, mal mitnehmen, weil die sind ja eine eigene Stadt, Stahlstadt wird sie auch manchmal genannt. Erklär mal, wie sieht's denn da aus?
Ja, es ist schon so, dass man da sieht, dass da gearbeitet wird. Ne? Also, aber auch ein Stolz schwingt damit bei den Leuten. Also wenn die dich über das Werk führen, dann sagen die, das Werksgelände ist 5-mal so groß wie Monaco. Wird ja mal ein bisschen
auch
mit einem
5-mal so schön natürlich.
5-mal so schön auch. Aber wie gesagt, es ist eine Stadt in der Stadt. Ne? Die haben einen eigenen Hafen, eine eigene Eisenbahn, eigene Straßen. Also wenn man da durchs Werkstor geht, dann ist man in einer ganz eigenen Welt.
Und dazwischen stehen dann diese riesigen Hochöfen.
Ja, also das sind vier große Anlagen, vier große Hochöfen, die man schon aus der Ferne sieht. Die sind mehr als 100 Meter groß und letztlich auch so der Ursprung oder der Anfang der Produktion. Da wird Roheisen ja in rauen Mengen ausgespuckt und das, was dann ThyssenKrupp ausmacht, das entsteht erstmal Stand jetzt hier im Hochofen und die Bilder vom Feuer dieser Hochöfen, die prägen ja auch das Bild einer ganzen Branche. Also wenn wir Berichte veröffentlichen, dann sieht man immer oder ganz oft diese Hochöfen und dieses Feuer, was auch sehr emotionalisiert.
Mhm.
Ja, es ist ja auch kein Zufall, dass auf unserem Logo für den Podcast gerade diese Arbeit am Hochofen gezeigt wird.
Ja, jetzt hat Grimm ja einen Plan und der beinhaltet unter anderem auch vieles, was mit diesen Hochöfen zu tun hat. Erklär mal, was hat er jetzt vor?
Ja, er will 2 der 4 Hochöfen stilllegen und zwar schon bis zum Jahr 2030. Also das ist in industriellen Dimensionen sehr nah und 2 von 4, das ist die Hälfte. Und die beiden Anlagen, also das sind der Hochofen 8 und der Hochofen 9, also die Leute sprechen vom 8er und 9er, die sind da in Sichtweise der Konzernzentrale und sollen dann 2 bleiben, nämlich die im Duisburger Stadtteil Schwelgern. Unter anderem der Schwarze Riese, eine wird so genannt noch.
Die Arbeitnehmervertreter finden das aber nicht so richtig gut.
Das kann man so sagen, ja. Die sind da doch ziemlich auf dem Baum, sehr kritisch. Also ich habe kürzlich getroffen den Standortbetriebsratschef Ali Güzel, der sagt, es sei technisch überhaupt nicht sinnvoll, die Hochöfen 8 und 9 in Hamborn abzuschalten. Das seien nämlich die modernsten Anlagen im Konzern. Und er fürchtet dagegen, dass eine der anderen verbliebenen Anlagen in Schwelgern, nämlich der Hochofen 1, also dieser Schwarze Riese, in den nächsten Jahren für eine dreistellige Millionensumme eigentlich modernisiert werden müsste. Das nennt sich dann Neuzustellung, aber das will eigentlich ja keiner. Und die Logik wäre dann, dass man da notgedrungen den Einser rausnehmen müsste und dann wird das Schrumpfen natürlich noch viel dramatischer aussehen.
Dann wären 3 von 4 Anlagen quasi aus. Aber was jetzt der Plan von Grimm ist, es sollen die 2 modernen Hochöfen abgestaltet werden und dazu setzt er auf eine ältere Anlage, die aber bald modernisiert werden muss. Das klingt irgendwie alles nicht so richtig logisch, oder?
Ich finde auch, dass man da Zweifel haben darf. Also ich finde, da muss noch was erklärt werden. Die Logik ist, dass die verbliebenen Anlagen größer sein sollen, damit auch effizienter. Die haben eine Hafenanbindung, die Logistik soll da besser funktionieren und vielleicht steckt auch das Kalkül dahinter, dass man demnächst sich mehr einkaufen kann aus dem Ausland und dann direkter bei den Anlagen hat, wo es weiterverarbeitet wird. Man muss allerdings dazu sagen, die Arbeitnehmer sind auch deshalb so alarmiert, weil noch mehr Einschnitte erfolgen sollen. Nämlich in Siegen, in der Nähe von Siegen soll ein Werk zur Stahlverarbeitung geschlossen werden und in Bochum soll ein Standort früher schließen als bisher bekannt.
Wenn wir uns jetzt diese ganze Situation in Duisburg und auch beim Konzern angucken, müssen wir noch ein bisschen den Blick weiten, weil ThyssenKrupp Steel hat tatsächlich noch eine Tochter, die heißt HKM und die betreibt noch ein Stahlwerk in Duisburg und auch da weiß man noch nicht so richtig, wie es weitergeht und da sind nochmal 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Was ist da los?
Ja, HKM steht auch vor einer ungewissen Zukunft. Das Werk ist auch in Duisburg, aber quasi an einer ganz anderen Stelle in der Stadt, nämlich im Süden, einige Kilometer von den Werken im Norden entfernt. Über die Nordstandorte haben wir ja gerade gesprochen, Hamborn, Schwelgern. Und HKM betreibt auch nochmal 2 Hochöfen und eine Kokerei. Ja, und da steht jetzt auch einiges auf der Kippe.
HKM steht für Hüttenwerke Grupp Mannesmann und Neben ThyssenKrupp Steel gibt es noch zwei weitere Eigentümer quasi. Kannst du uns das mal erklären? Wer steht dahinter?
Ja, das macht die ganze Sache sehr komplex. ThyssenKrupp hat 50% der Anteile, dann liegen beim niedersächsischen Stahlkonzern Salzgitter nochmal 30 und der französische Rohrhersteller Vallourec ist mit 20 im Boot. Die Franzosen, die wollen auch aus den bisherigen Lieferverträgen aussteigen und damit ist der Druck natürlich gewaltig. Anfang 2025 war der Stand. Entweder es findet sich ein Käufer für HKM oder das Werk wird geschlossen, weil es eben auch nicht profitabel ist nach derzeitigem Stand.
Für die Mitarbeiter klingt das ja alles gerade nicht so richtig erfreulich. Es ist ziemlich viel Unsicherheit. Da kann man sich vorstellen, dass da der Druck relativ groß ist. Die IG Metall, wir haben eben schon mal gehört, wie großen Einfluss die da hat, die bereiten sich jetzt auf jeden Fall schon mal darauf vor, sage ich mal, der Essener Konzernzentrale zu zeigen, dass sie durchaus noch Einfluss haben. Die wollen richtig Front machen gegen den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen.
Das ist zu erwarten. Im Dezember 2024 habe ich den Betriebsratschef Tekin Nasikol in Duisburg besucht und das ist wirklich ein kampferprobter Mann. Er hat auch beste Drähte in die Bundes- und Landespolitik, telefoniert regelmäßig mit NRW-Ministerpräsident Wüst. Und als ich bei Nasikol an dem besagten Tag im Dezember in seinem Büro war, da hat kurz zuvor auch Bundeskanzler Olaf Scholz angerufen.
Was hat Tekin Nasikol bei dir bei dem Treffen erzählt?
Ja, das Feindbild der IG Metall ist vor allem ThyssenKrupp-Konzernchef Lopez. Und das hat mir Nasikol auch ganz klar gemacht.
Herr Lopez hat alle aus dem Weg geräumt, die von Stahl etwas verstehen. Und er setzt mit brachialer Gewalt seinen Plan um. Er hat eine Kultur der Angst geschaffen. Wie soll in diesem Umfeld die Performance in einem Unternehmen gesteigert werden? Mit Ausnahme von Arbeitnehmervertretern traut sich niemand mehr, etwas zu sagen. Die Mitbestimmung wird Herr Lopez nicht kleinkriegen. Sie ist ein Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft und Herr Lopez sollte endlich verstehen, dass er hier auf Granit beißt.
Ja, zum Thema IG Metall kommen wir später nochmal, also in einer späteren Podcast-Folge. Wenn man jetzt mal auf die derzeitige Situation guckt, ist das allerdings gar nicht der einzige Ärger, den ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez hat. Denn da kann man quasi die familiären Bindungen sehen, die ja bei ThyssenKrupp haben. Ja, ganz viele Familien arbeiten dort und das ist auch bei Familie Nasikol so. Tekin hat nämlich noch einen Bruder, der heißt Cetin. Und der war bisher ziemlich erfolgreicher Manager, der war Vorstandsmitglied der ThyssenKrupp Klimaschutzsparte und war 28 Jahre im Konzern und der hat jetzt einfach mal hingeschmissen und damit ist er beileibe nicht der einzige Top-Manager, der gerade die Flucht ergreift.
Ja, Cetin Nasikol ist da quasi so ein Beispiel für viele. Lopez ja, rühmt sich ja quasi schon damit. Er hat mal im Interview gesagt, 40% der Führungskräfte im Konzern seien ausgetauscht worden. Aber gerade in den letzten Monaten ging es ja Schlag auf Schlag. Im Dezember 2024 hat ThyssenKrupp-Finanzchef Jens Schulte, also ein ganz wichtiger Mann im Unternehmen, angekündigt, das Unternehmen zu verlassen. Dabei hat er seinen Posten gerade erst im Sommer angetreten, also wenige Monate vorher. Und auch der mächtige Personalvorstand Oliver Burkhardt, jahrelang war das ein Vermittler zur IG Metall, der gibt jetzt auch seinen Posten auf Konzernebene auf.
Ja, und dann hat Lopez tatsächlich noch ein Problem, der Konzernchef, denn auch die Anleger scheinen ihm nicht so richtig zu glauben, dass er die Sache hinbekommt mit der Sanierung von ThyssenKrupp. Der Aktienkurs hat sich mal eben halbiert, seitdem er angetreten ist. Und das Kuriose ist, in den vergangenen beiden Jahren hat ThyssenKrupp mehr Verluste gemacht, als das Unternehmen inzwischen überhaupt noch an der Börse wert ist.
Mhm. Ja, Lopez gibt wirklich den harten Sanierer, kann aber noch nicht so richtig die Erfolge vorweisen, die er gerne vorweisen würde. Also insbesondere die Frage, was wird aus dem Stahl, hat er noch nicht so beantwortet, dass es den Aktienkurs auch nach oben gebracht hätte. Und sein Ruf im Unternehmen ist wirklich zwiespältig. Die richtigen Leute vertrauen ihm aber und sagen, der macht das schon. Also zumindest muss man davon ausgehen, dass sie sagen, der macht das schon, weil er ist weiter im Amt und darf weiter wirken.
Und das wird unser Thema in der nächsten Folge. Wir haben ja heute das ganz große Fass aufgemacht, mussten einmal in das Thema reingehen. Wir haben gehört, dass 11.000 Stellen gefährdet sind bei ThyssenKrupp. Es fehlt vorne und hinten in diesem Konzern an Geld. Hochöfen sollen geschlossen werden. Topmanager flüchten aus dem Konzern. Die IG Metall ist auf den Barrikaden. Die Politik hat kurze Drähte zur IG Metall und erkundigt sich da, was los ist. Und ThyssenKrupp-Chef Lopez gibt sich als der harte Sanierer, der sich aber irgendwie auch wiederum mit allen verscherzt hat. All das werden wir in den nächsten Folgen noch so ein bisschen aufdröseln müssen, weil es ja wirklich ganz, ganz viele Ebenen hat. Und es wird in der nächsten Folge erstmal darum gehen, wie denn dieser Lopez sich eigentlich im Amt halten kann. Wer sind denn die mächtigen Unterstützer, die er hat? Und was hat das alles eigentlich mit der zuletzt nicht immer erfolgreichen Geschichte von ThyssenKrupp zu tun? Also wir tauchen dann, du hast es am Anfang mal die große Tragödie genannt, wir tauchen in diese große Tragödie noch ein bisschen tiefer ein beim nächsten Mal und schauen uns dieses ganze toxische Beziehungsgeflecht nochmal genauer an, dieses schöne Drama. Für heute bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder auf der Podcast-Plattform, die Ihnen gefällt und dann verpassen Sie auch keine Folge mehr.
Ja, und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet, natürlich auch zu ThyssenKrupp von meinen Wirtschaftskollegen und mir, finden Sie auf watz.de/Wirtschaft. Und auch ich sage danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.